Hallo, hier ist das Pudelskern mit David Maria Gramse und Elisa Erkelenz. Wir unterhalten uns hier einmal im Monat mit Musik und schauen uns ein Thema aus verschiedenen Perspektiven an, um Gretchenfragen zu stellen und den Kern des Pudels zu finden oder ihm zumindest näher zu kommen. Die heutige Folge kreist um Komponistinnen und die Frage, wie wir Musik, die wir noch nicht kennen, das ist bei vielen Komponistinnen der Musikgeschichte leider der Fall, mit Neugier begegnen.
Aufhänger für unsere heutige Folge ist das Buch 250 Komponistinnen, was gerade erschienen ist. Wir freuen uns sehr, dass wir den Autor dieses fantastischen Buches heute bei uns haben, den Musikwissenschaftler Arno Lücker. Arno beschäftigt sich seit vielen Jahren mit komponierenden Frauen in der Musikgeschichte. 250 davon versammelt er jetzt in diesem neuen Buch. Fängt an bei der Byzantinerin Cassia aus dem 9. Jahrhundert und geht dann in chronologischem Chaos bis ins Heute. Arno ist Aktivist für gute Musik und das Unbekannte und hat dieses Buch vor allem geschrieben, weil er neugierig war. Auf all die gute Musik, die wir aufgrund vieler Jahrhunderte der Unterdrückung und Verhinderung schlichtweg nicht kennen.
Die zweite Perspektive kommt von Gail Tufts. Gail ist Entertainerin und aktiviert in ihren Shows all ihre Superkräfte für intelligente Unterhaltung. In perfektem Dinglish, irgendwo zwischen Englisch und Deutsch. In ihren Shows, ob zum Thema Superwoman oder ganz aktuell zu Songs, die ihr Leben verändert haben, wird sie unterhalten. Zum Weinen bringen und kämpft gegen zu einfache Antworten auf komplexe Fragen.
Die beiden sind auch deshalb ein so schönes Match, weil Arno Lücker selbst auch eine seltene Kombination aus Musikwissenschaftler und witzig ist. Wir erinnern uns an seinen Shred von Daniel Hope, für den er bei einem größeren deutschen Konzerthaus seinen Job verloren hat. Sein trockener Humor hat es zum Glück überlebt.
Wir sprechen also ausgehend von 250 Komponistinnen heute über gute Musik. Die jahrhundertealte Angst alter weißer Männer vor Machtverlust, über Körperbilder, Kim Kardashians neuen BH gegen den Klimawandel, komponierende Nonnen, brennende Klaviere und die Frage, ob und wie man Diversität lernen kann.
Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Hören von Des Pudels Kern mit Gail Tufts und Arno Lücker. Gail, ihr kennt euch von der langen Nacht der Komponistin,
genau.
Oder? Da habt ihr euch kennengelernt. Was war da so dein Highlight?
Doch ein bisschen das Wissen über Komponistinnen, was für eine Bildungslücke ich auch als Frau, als vaginatragender Mensch hatte. Und natürlich, es war ein toller Abend, auch das Orchester, das Ort. Wir waren in Potsdam in der Nikolai-Saal, was absolut für mich atemberaubend ist. Und das war einfach eine tolle Zusammenarbeit einfach.
Du machst ja auch ein neues Programm gerade, Gail, ne?
Please Don't Stop the Music. Das
Worum
ist meine neue
da?
Show. Genau über das. Ich möchte nicht, dass die Musik aufhört. Ich bin jetzt 63 geworden und ich glaube, durch Covid einfach meine absolute Lebenshunger wiederentdeckt oder Lebensdurst. Dass ich bin längst nicht vorbei. Und ich glaube, seit nach dieser Lockdown, wenn wir fast Arbeitsverbot gehabt hätten, wie gut es ist, in einem Ensemble zu arbeiten, was für ein Privileg das ist, mit Leuten oder Leute zu lachen zu bringen oder auch zu weinen zu bringen. Das ist mein Handwerk. Ich habe das gelernt über den Jahren. Ich möchte das nutzen jetzt. Und ich höre die Tick, Tick, Tick von der Clock schneller und lauter, aber das gibt mir keine Angst, das gibt mir mehr Lebenslust. Und ich mag das zusammen mit meinem Komponist und Begleiter Marian Lux, ein wunderbarer junger Komponist. Er hat gerade die Deutsche Musical Preis gewonnen. Und Wir haben jetzt 13 Jahre Arbeit miteinander und das ist ein Vertrauen und eine Freude. Erstmal haben wir gedacht, ach, wir brauchen 6 Tänzer, ach, wir brauchen mindestens ja, so einen Kontrabass und einen Cello. Nein, wir machen das zusammen. Aber hey, gute Lieder, gute Musik, gute Texte, und wenn das passt zusammen, und dann das ist mein Job, ist das zu machen, dass wir das alle verstehen. So Frauen meiner Alter, Männer of all Alter, everybody, and everybody das wischen. Diversität ist laut geschrieben da, und das ist auch für mich seit meiner Geburt irgendwie wichtig.
Was sind das für Lieder?
Eine zum Beispiel, ich bin sehr froh darüber, es heißt All My Red Dresses. Und das ist über dieses Gefühl, auch mit 63. Okay, wenn bin ich genug? Und ich kenne das, ich hab vier junge Freundinnen zwischen 14 und 60 und die kämpfen gegen Magersucht im Moment. Es ist ein großes Thema mit jungen Menschen. Ich sollte nicht nur Frauen, aber mehr Frauen sind in mir sagen. Und ich denke, diese Body Politic, wann hört das auf? Es ist so ein Kampf. Wir haben gerade 30 Jahre Quatsch Comedy Club gemacht und die haben so ein kleines Filmchen gemacht, so ein Highlight Reel, so nennt man das, mit deinen Performances über die letzten 30 Jahre. I am like a menschlicher Fleischakkordeon. Ich bin dick, ich bin dünn, ich bin dick. Mein Körper geht durch alles über den Jahren up and down. Und Gott sei Dank, ich habe nie eine Essstörung, aber mein Körper war nicht, oh, I'm so ugly, oh, I'm so, und jetzt, oh, I'm so old. Und ich habe irgendwann dann geschieden, ich glaube durch Corona, fuck that. We have ein Leben, let's live it. As long as man gesund ist und das ist auch so ein Geschenk, if you're gesund und heil, dann nutz es. I mean, everybody nutzt es, egal wo du bist. Aber das ist ein Geschenk, das Leben ist ein Geschenk. Und das ist genau, ich benutze die Worte von Rihanna, please don't stop the music. Und ich glaube, warum sollte ich nicht als 63-jährige white woman Rihanna nicht singen? There is no reason. Und dadurch tanzen. So. And this is about the Freude von Musik auch. It's please don't stop the music. Es ist klar auch, please don't stop das Leben. Aber wie wichtig Musik für mich ist. Ein Leben ohne Musik, das geht überhaupt nicht. Das ist kein Leben.
Du hast ja sehr viel unerhörte Musik auch zutage befördert, Arno. Wir hatten die guten Lieder eben. Was ist ein Beispiel für ein gutes Lied oder ein gutes Stück, eine gute Komponistin? Hast du einen Liebling?
Also als Geldhaft die lange Nacht der Komponistin moderiert hat, gab es da so ein paar Momente. Es fing an mit ein paar Liedern von Josephine Langen vor allem. So 1810 bis 1840, ungefähr so im Zeitraum von Chopin, glaube ich, gelebt. Und das waren jetzt gar nicht sehr spektakuläre Lieder, so wie so Ende des 1900, so Hugo Wolf, wo es am Klavier so total ausrastet oder so. Aber es war so lyrisch, es war auch sehr gut vorgetragen von Alice Lackner am Sopran und Erik Schneider am Klavier. Es war so ein besonderer Moment, denn ich hatte diese Musik noch nie live gehört. Ich weiß nicht, ich bin halt einfach ein Liedfan auch, denn da kommt immer noch ein Text dazu. Ein Text, der meistens um Liebe und Natur geht, eigentlich fast immer. Es geht immer um Liebe und Natur so, ja. Und es werden irgendwie der Mond und so und der ist so weit weg, genau wie du, mein Schatz. Lied zu Ende, C-Dur. Ja, ja. So. Und manchmal meistens passiert aber doch mehr, so im subtilen Bereich.
Das ist eigentlich Taylor Swift. Ja. Das ist genau dasselbe.
Ja, natürlich.
Liebe, Natur, du bist weg.
Genau, aber alle Ausdifferenzierungen von Liebe bei Taylor Swift, ja auch das Toxische, irgendwie ja. Das, was alles gescheitert ist und wie man jetzt dasteht in dem Moment und was diese Beziehungen mit ihr gemacht haben, transportiert mit dem Medium Sprache plus Musik gleich Lied. Übrigens eine riesige Frage im Musikwissenschaftsbereich, ist Sprache plus Musik gleich Lied. Das weiß man eigentlich gar nicht genau, wie sich das zusammensetzt. Und ich habe mal ein bisschen drüber geforscht und alle so, ja, ist wichtig, aber so keiner hat gesagt so, ja stimmt, da müssen wir mal weitermachen, das ist total heißes Eisen. Was ich sagen will, ist, wenn dann so ein vertonter Text erklingt, hat man halt noch ein anderes Medium. Man dockt an bestimmten Worten oder Bildern an oder an der Melodie, wie das halt dann so musikalisch verpackt ist. Aber es ist ein besonderer Moment und ich bin einfach süchtig nach besonderen Momenten, weil sie auch so selten sind. Ne? Sonst wäre es ja so eine negative Sucht, ne, die ich nicht im Griff habe. So. Aber wir kennen das alle bei bestimmten Aufführungen, auch wenn man selber auf der Bühne ist oder im Publikum. Man versucht, diese besonderen Momente zu erleben. Und ich interessiere mich einfach dafür. Ich interessiere mich für Sachen, die ich noch nicht so kenne.
Ja.
gerade weil ich auch, ich bin ein totaler Ritualtyp, ne? Also ich ziehe mir tatsächlich immer erst den linken Schuh an und so, ne? Und bei Kontaktlinsen ist aber anders, nehme ich immer rechts erst und so, ganz komisch, irgendwie ohne Grund.
Aber bewusst darüber, das ist auch gut. Das
ja, ja, klar, also man macht irgendwas, muss sich auch konzentrieren, Kontaktlinsen rein, ne? Ja. Wir kennen das, also die Kontaktlinsenträger innen unter uns, ne? Man muss sich konzentrieren und dann macht man da halt auch so ein Ritual draus. Also Ritualisierungen sind total wichtig, auch für den Körper so, ne, und für den Geist. Aber da halt dann bewusst auszubrechen, bin ich eigentlich überhaupt nicht der Typ. So, jetzt ist es kalt draußen, ich bleibe voll gerne zu Hause. Ich schreibe ganz oft in mein Tagebuch, oh, zu Hause geblieben, irgendwie wunderschön. Nicht, nicht rausgegangen, ja. Ich fand ja auch die Zeit des Lockdowns, okay, aber privilegiert, fand ich für mich irgendwie ganz cool, ja. Ich muss,
Anfang
ja,
du war bist gut, ja Anfang Pianist. War der. Ja. Ja. Das war ein guter ein little Pause. Vielleicht, das ist so ein wunderbares Ding an ein Lied. Das ist etwas, wir singen immer wieder. Und ich finde das wunderbar. In meiner Show jetzt mache ich von Cole Porter, From This Moment On. Und das auch, From This Moment On, ist so ein perfekter, wie viele von den Liedern von Cole Porter, ein Juwel von einem ein Song, ein Lied. Und das Text, der Text und die Musik passt so gut zusammen. Und es hat so einen Aufbau, wo man denkt, okay, no more blue songs, only hoop-de-doo songs. Blöde Text, aber auf die andere Seite in unserer Welt right now, ich möchte nicht deprimiert sein, ich möchte zelebrieren, was für diese eine Sekunde, für diesen einen Moment. Und mehr als das weiß ich auch nicht. Und ich finde, das ist ein, die sind so, es ist wie ein Espresso. Es ist wo, okay, ein Symphony ist auch ein wunderbares Ding, das ist ganz klar. Aber diese kleinen, diese Lieder, wo man denkt, wow, okay, that's it, that's the essence. Toll.
From this moment on, you for me, dear, only two for tea, dear, from this moment on. This happy day, no more blue songs, only hoop-de-doo songs from this moment on. For you've got the love I need so much, got the skin I love to touch. The sweet lips to kiss me good night from this moment on.
Weil ich jetzt so viel gefragt wurde, so ja, warum denn, warum wurden denn Komponistinnen nicht so viel gespielt oder warum ist das immer noch so oder ist das wirklich gut und gibt es auch symphonisches Repertoire und warum gibt es besonders Lieder und Klaviersolowerke? Kurze Antwort, weil die ganz häufig Pianistinnen waren und Sängerinnen und dann haben die was für sich geschrieben, wie das ganz normal ist. So, aber ich stelle mir das vor, weil ich mal den von mir sehr geschätzten Ingo Metzmacher in diesem Podcast hatte. Ne, der fährt zu irgendeinem Orchester irgendwie und da steht auf dem Programm Mahlers Dritte. So. Und das Orchestermaterial ist eingerichtet. Da steht bei den Geigen genau drüber, ne, da machen wir alle Aufstrich, wobei ne, das ja vielleicht gar nicht so von automatisch kommt. Aber dann kommt irgendwie Metzmacher zu den Proben und es läuft sowieso. Also die spielen das sowieso schon perfekt und dann wird noch ein bisschen justiert und ein bisschen besprochen. Und dann ist irgendwie zwei Tage später die Aufführung. Und wenn man sich zum Beispiel die Noten aber von Komponistinnen anguckt, die es auch frei im Internet teilweise gibt, und da steht halt wenig drin, weil diese Komponistinnen schon quasi zu Lebzeiten vergessen wurden und niemand hat sich darum gekümmert, um den Nachlass. Und es waren irgendwelche Verwandten oder irgendwelche Laien, Amateure, die dann dieses Material genommen haben und es irgendwie versucht haben, zu veröffentlichen. So voller Fehler oder etwas uninspiriert, ediert. Und dann sieht das halt immer so auch aus, dass man das jetzt nicht gleich spielen kann und es sieht irgendwie ein bisschen vielleicht sogar dilettantisch aus. Mhm. Ja. Und so ein Gustav Mahler, ey, der hat das doch damals selber x-mal geprobt, dann immer nochmal überarbeitet und irgendwann gibt es eine Ausgabe, die wäre so historisch-kritische Mahler-Ausgabe, wo man dann draus spielen kann und so. Und es ist alles genau, jeder Ton ist dann nochmal reflektiert worden. Und bei Komponistinnen hat man, wenn überhaupt, so ein überliefertes Material, was manchmal ganz ja, also wirklich noch zu bearbeiten wäre oder irgendwie aufzufrischen oder hübscher zu machen oder praktikabler. Und da fängt es ja schon an, ja, also dass überall in den Strukturen der klassischen Musikkultur das für Frauen schwierig gemacht wurde, eigenschöpferisch Musik zu Papier zu bringen, zu drucken zu lassen. Und zwar in dem Rahmen, wo man auch sagt, das wird dann auch sofort in der Nachwelt rezipiert. Das wird aufgeführt, das wird weitergeführt und sowas hat halt nicht stattgefunden. Und deshalb ist da immer noch so der Bremsfuß irgendwie so drauf gefühlt. Und manche hadern damit jetzt, jetzt gibt es dieses tolle Buch von dem Herrn Lücker irgendwie. Führen wir jetzt auch was auf, irgendwie übernehmen wir etwas in unser Repertoire. Genau, und da muss noch weitergearbeitet werden. Jetzt rede ich wie so ein Politiker irgendwie, der so eine Agenda hat, ne? Und obwohl da was ganz anderes gefragt oder gar nichts gefragt wurde.
Ich finde, das ist total wichtig. Es ist interessant. Wir haben dieses Gespräch heute und vor ein paar Tagen sind die Grammy-Nominierungen rausgekommen, so in die Popwelt zum ersten Mal dominiert von Frauen dieses Jahr. So Billie Eilish, Taylor Swift, SZA. Man denkt, na endlich. Es ist auch genau dasselbe in Musicals. Wir haben nicht viele Komponistinnen da. Jetzt ist es endet, Gott sei Dank, jetzt. Aber hat eine Weile gedauert auch. Weil wer ist da hinten? Es ist all diese Dinge. Es ist Geld, es ist Macht, es ist PR. A woman's place is behind the instrument oder einfach in a pretty dress and singing and be pretty. Und klingt gut. Be funny, aber sieh gut aus. Und sei nicht zu alt. Und sei nicht zu laut eigentlich. Oder wenn du laut bist, sagen, guck mal, sind die aus Marzahn. Ja? Das ist Ilka Blessin ist eine witzige, intelligente, sehr intelligente Frau. Aber wenn she's going to be that loud, dann muss sie in ein pinker Adidas Jogginganzug und ein bisschen wie ein übergroßes Kleinkind aussehen. I mean, das ist Klamauk, das ist, was viele Männer, es gibt auch Männer, die das auch so machen, Otto oder Atze Schröder oder etwas, aber für eine Frau ist das auch anders. Und Gott sei Dank, das ändert sich jetzt mit Kebekus und Co. Und ich finde das gut. Es gibt viele, eine große Bahnbreite auch von Frauen jetzt. Aber es ist immer, you know, then when you think, oh, good, now you say, oh, irgendwie gut aus, dann bist du alt. Ja, denn irgendwie jetzt ist auch so, oh. Aber das ist einfach sowieso in die ganze Welt, huh? One minute, you're at a party and people are like, was machst du heute Abend? And then you're at a party, hast du Enkelkinder? Ich so, nee, ich möchte diese Diskussion nicht haben. Entschuldigung.
Wie nimmst du das im Klassikbereich wahr, wenn man jetzt auch nicht nur Komponistinnen anguckt, sondern auch Interpretinnen?
Ich fände erstmal diesen Vergleich von Comedy-Szene und Klassik total interessant, weil ich eigentlich Comedy immer viel interessanter fand. Tatsächlich, also es ist eine große Ehre, auch mit dir hier zu sitzen, weil diese ganzen Namen kommen und ich muss auch sagen, ich höre eigentlich so, wenn es nicht live ist, wenig klassische Musik oder überhaupt Musik, ich höre eigentlich Podcasts und dann höre ich diese ganzen Comedy-Podcasts mit diesen ganzen KollegInnen von dir und da ist tatsächlich eine Diversifizierung am Start, so auch so, ich meine, wie Felix Lobrecht, der kommt halt aus Neukölln, aus wirklich nicht so einer wohlhabenden Familie so und das sind dann Geschichten, die uns dadurch dann erzählt werden und im Klassikbereich ist es immer noch so, ja, erleben Sie die barfußspielende Geigerin Patricia Kopaczynska, ja, so und alle so, ach ja, das ist die Barfußgeigerin und dann, so really irgendwie, also ich finde das, passt dann zu Brahms Opus 77 dann irgendwie nicht so gut, dann im Programmheft oder irgendwie auf dem Flyer stehen zu haben. Oh, das ist die man barfuß spielt. Oh, cringe. Das möchte ich dann nicht wissen. Denn diese Art der Musikrezeption hat dann für mich tatsächlich wenig mit Körpern und mit Optik zu tun. So.
Also obwohl das, viele Open-SängerInnen, würde ich sagen.
Ja, okay, das ist was auch, anderes.
Weil ich arbeite jetzt im Staatstheater und ich arbeite mit Kollegen aus der Oper. Und ich denke, ich denke immer, mein Beruf ist hart. Und ich denke, wow, weil klar, first of all, there are Athleten der Stimmen. Das ist ein ganz anderes Ding. Aber this whole thing of you have to auch, it's nicht mehr die große, dicke Frau. Das ist, du musst auch sexy und schön aussehen, bereit nackt zu sein. Mit moderner Opern-Inszenierungen und die Stimme haben. Die sind einfach tapfer und Wahnsinn. Es ist echt wirklich für mich Champions League zu sehen, plus gut aussehen, plus mutig genug sein, um voll mit Blut übergossen, krabbeln durch whatever. Ich denke, oh Gott, I have it easy. Ich stehe da mit einem Mikrofon und mag Witze.
Du hast ja auch mal ein Programm gemacht zum Thema Superwoman, ne?
Ja.
Das passt eigentlich ganz gut. Ich glaube, 2017 war das, oder?
Genau. Das war, das ist etwas, das... Ja, das war klar ein Moment, wo wir haben gedacht, vielleicht Hillary Clinton werde die erste. Wir haben immer noch keinen Präsidenten in Amerika. So, auch Internet, das ist nicht passiert, wie wir wissen. Und aber trotzdem, dass auch wir sprechen hier über Komponisten, dass die, wenn Arno, wenn du sagst, ja, es ist die Hälfte die Welt, und das ist immer, wir sind immer noch eine Randgruppe. Das ist, und sie ist auch eine Frau und mag das. Das ist like, ja. Yeah. Und wir haben auch gesehen, during the lockdown also, ja, yeah. Und man mag deinen Job und die Kinder und die Kochen und die Laundry. Wenn ich gucke, noch eine Generation mit TikTok und die ganzen Videos, wenn ich spreche über Magersucht und so weiter, was da für ein Körperbild auch ist. Ich spreche ein bisschen in die neue Show über Kim Kardashian. Ich sage, you know, it's fine if she wants to be Kim Kardashian, aber warum sagt sie, die alle müssen auch so aussehen mit dieser... Sie hat eine ganze Linie von Unterwäsche jetzt.
Ja, der Nipplebra.
Skims heißt es. The Nipplebra, thank you very
yes.
much.
Warum naja, weißt
weil
du
sie
das so
verkaufen will.
Es waren die Medien neulich.
Aber sie ist keine Scientist.
Kim Kardashian macht jetzt den Nipplebra gegen den Klimawandel. Das ist, weil sie meint, jeder soll einen Beitrag und auch einen Beitrag leisten, den man selber auch gut leisten kann. Und, sie
und das kann sie gut.
Weil, denn du hast immer, I mean, auf die andere Seite, sie sagt, sie mag das auch für Leute mit, die Brustkrebs. Durchgehen musste, so das ist okay.
Gesagt.
Aber so in Amerika, weißt du, es ist so ein bisschen, es war in die 70er, als ich ein Kind war, es war super cool, brenn deine BH, burn your bra und ohne BH und so, das war sexy, Charlie's Angels Zeit, ne? Es gibt diese berühmte Farrah Fawcett Plakat, das mein Bruder hat, ich glaube 10-mal in sein Schlafzimmer, wo sie ein kleiner Tanktop hat yeah. und Nipples zu sehen war, die Brustwarze zu sehen war, aber dann war ich so nach Ronald Reagan, verpönt seitdem.
Ja, klar, Begriffe wie Nipplegate.
Janet Jackson, plus was, das dürfen wir nicht sehen. Und keine Frau auch. Wir haben alle diese Push-Up-Dinge, whatever, mit so Contraptions. Und jetzt kommt das wieder. So jetzt Kim Kardashian, aber es ist nicht dein echter Nippel, das ist so Unterwäsche, die dein Bauch unten mag, because Gottes will, du hast Bellyfat, aber dafür hast du Nipples.
Ja.
Auf die Unterwäsche, dass du kaufst. Aber das sollte umweltfreundlich sein, obwohl ich weiß nicht, auf welchem Material.
Es ist wegen des Klimawandels, weil sie sagt, egal wie warm es ist.
No matter how hot it is, you're still cool oder etwas. Naja, sagen wir so. Es ist einfach diese Körper-Body-Politik ist immer mit uns. In die klassische Welt, in die Pop-Welt, in die Comedian-Welt, in unsere Welt. Und ich finde, der Druck ist es auf uns alle, auf Männer auch. Es ist so ablenkend von was die echten Probleme der Welt sind und auch von unserer, of course, if, you know, ich denke, wenn wir würden alle sagen, oh, you know what, I'm beautiful, wie wonderful Carole King, one of the best amerikanischen Songwriters und Komponisten in die amerikanische Liedgut, sie hat ein wunderbares Lied, Beautiful, you gotta get up every morning and show the world you're beautiful as you feel. Und ich denke, statt das, natürlich, wenn das passieren würde, eine ganze Industrie wird pleite
sagen,
gehen.
Dann wird es ja nichts mehr kaufen.
You know? No nipple bras, no nipple bras, no protein shakes, no you know, magic Unterwäsche and no Zeitschriften oder Websites that tell us, oh, nimm das und du wirst perfekt.
You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful as you feel. Waiting at the station with a workday window blowing, I've got nothing to do but watch the passersby. Mirrored in their faces, I see frustration growing, and they don't see it showing. Why do I? You got to get up every morning.
mit diesen Körperstereotypen gehen ja auch noch ein paar andere Stereotype einher, gerade so im Opernbetrieb, jetzt nicht Musical, da war es schon immer diverser und queerer und bunt und lustig und genau, gay, also im mehrfachen Wortsinn, wie man es übersetzen kann.
Glitter and be gay.
Und was die Leute nicht kapieren, ist, dass man Diversität nicht nur lernen kann, sondern dass es dann von der Wahrnehmung, das ist divers, das ist gay, das ist bunt, der ist schwarz oder whatever, dass das nachher verschwindet oder der gendert und die gendert nicht und so, dann gibt es diese awkward Diskussion, die so sinnvoll sind wie die Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Corona-Masken so im familiären Kreis 2020. So,
ja, damals.
Bloß nicht ansprechen, weil irgendeine Großtante ist halt dann doch gegen Drosten oder so. Ne? Ganz toll, wenn man das dann anspricht, hat man richtig lovely evening.
Oh ja, damals.
Aber was Leute nicht verstehen, ist, dass alles immer im Prozess ist. Und jetzt im Opernbetrieb ist es zum Beispiel so von meiner Wahrnehmung, der häufig in die Oper geht, auch berufsbedingt, dass ganz viele People of Color plötzlich irgendwelche Rollen spielen. Jetzt gar nicht mehr in Othello oder so, also Rollen, die tatsächlich dann früher am besten mit einem schwarzen Besitz waren, sondern halt irgendwie spielen halt, singen irgendwelche Rollen so. Und früher tatsächlich, weil man damit wenig Kontakt hatte, war man erstmal so, okay, da muss ich mich jetzt so dran gewöhnen. Und so, ja,
oder
dann
Männer
gewöhne,
aus Frauen get zum Beispiel used to oft.
It, ja? Genau. Und die singen jetzt aber halt irgendwas und alles wird bunter und irgendwann verschwindet dieses Gefühl von, ich bin jetzt befremdet davon oder ich muss mich erst mal dran gewöhnen. Überhaupt so, na und? Ey, dann gewöhne ich doch mal dran. Ne? Also ich spreche jetzt nicht zu euch, sondern zu so Leuten da draußen, die sagen ja, also das Gendern macht die Sprache kaputt. Und ich sage so, wollen wir eine Diskussion führen oder willst du deinen Frust, der auch Gründe haben mag, irgendwie, möchtest du nur deinen Frust rausblasen oder wollen wir tatsächlich darüber sprechen, irgendwie, ob dieses Gender-Sternchen jetzt unsere Sprache kaputt macht? Und wir lassen uns in 20 Jahren widersprechen, dann haben sich alle an das Sternchen gewöhnt und keiner fragt mehr nach. Die Leute scheinen verlernt zu haben, dass sowas wie Sprache oder Diversität, dass das was mit Erfahrung zu tun hat und dass es das immer schon gab. Und ich finde es gerade, ich kann jetzt den Bezug tatsächlich auf Komponistinnen lenken. Ich habe hier so ein Album mitgebracht, muss man teuer aus Amerika bestellen noch, Black Women Composers, weil die People of Color unter den Komponistinnen sind auch mal eine anders marginalisierte Gruppe. Und es ist so krass, irgendwie Komponistinnen, die man noch hätte kennenlernen können, die irgendwie so 89 gestorben sind, deren Großeltern wurden noch versklavt. Also da sprechen wir nochmal über eine ganz andere Klientel. Also nicht Großbürgertum irgendwie und alle Kinder lernen zwei Instrumente und gehen auch zum Voltigieren oder so, ja. Aber das ist dann nochmal interessant. Und dann, wie komponieren die? Wie sind die überhaupt dazu gekommen, irgendwie an der Juilliard School in den 60er Jahren studieren zu dürfen? Das fand ich auch nochmal interessant. Da hat man es auch mit einer, also doppelt marginalisierten Gruppe zu tun irgendwie, ne?
Du hast ja die Lebensgeschichten auch immer mit beschrieben in deinem Buch, Anu. Ich glaube, die erste Komponistin ist rund um 900 nach Christus. Wenn wir uns mal diese Hürden oder Problematiken, Schwierigkeiten anschauen, wie hat sich das denn verändert im Laufe der Zeit? Also ist es eigentlich, sind es ähnliche Themen, zum Teil auch schon irgendwie im Mittelalter gewesen, wo, glaube ich, die Nonnen irgendwie recht aktiv waren in der Komposition oder das machen konnten. Wie hat sich das so verändert? Oder gibt es auch Ähnlichkeiten zu den verschiedenen Zeiten?
Es gibt da jetzt nicht so diese ausführlichen Biografien. Ich stelle mir das immer vor, also ein Kind mit Talent wird irgendwie erkannt als talentiertes Kind, singt besonders schön oder kann so eine Melodie nachsingen. Und wenn es nur so ein gregorianischer Vorgesang, Kyrie Eleison, irgendwas ist und singt das voll gut nach und die Eltern so, that's interesting, so, ne? Dann in Italien, weil die da Englisch sprechen. Und aber wie fördert man dann so ein Talent, wenn es eigentlich nur darum geht, irgendwie die eine von 12 Kindern irgendwie aus dem Haus zu bekommen, irgendwie gut zu verheiraten? Nee, dann hat man die, wenn ein gewisses Interesse und eine gewisse Sensibilität im Umfeld da war, wenn das so bestand, ins Kloster geschickt. Und da war dann die Frage mit Heiraten und Kinderkriegen so erledigt, weil man mit Jesus Christ einfach verheiratet war oder mit Gott, ich weiß gar nicht, ob die offiziell.
Ich glaube Gott.
Es wird doch immer gesagt, dass sie da
mit dem
Gott
Heiligen, Ge mit allen dreien, oder?
Well, if it was me, I would want to be
dann
married to Jesus.
Mit allen drei,
rich.
dann ist es polyamorös sogar. Oh Gott, ne?
Ja, waren die wahrscheinlich alle da.
Cool, total fortschrittlich, die Kirche. Nicht? Und da steht dann halt nicht, starb mit 76 in Mailand und war Mutter von drei Kindern, wobei das hinter Klostermauern sicherlich auch irgendwie, aber wurde dann irgendwie verdrängt, vorgekommen ist. Aber da konnte man dann so seine musikalische Karriere in gewissen Bahnen dann entwickeln. Das ging natürlich über dieses Kloster nicht so weit hinaus, außer wenn dann Sachen mal gedruckt wurden und die vielleicht auch weitergegeben wurden und man von einer Mailänder Nonne in Florenz auch Notizen nahm, weil die auch noch so wunderschön sang, dass die da gesagt haben, boah, irgendwie schade, dass die nicht nach Florenz reisen kann, weil irgendwie den Reisen jetzt nicht so möglich war. Keine Ahnung, so, ne? Aber das sind Biografien gewesen, in die ich mich sehr gerne eingelesen habe. Aber viele, also einige Nonnen in dem Buch, habe ich dann gelesen, haben sich tatsächlich jetzt nicht nur damit zufrieden gegeben, hinter Klostermauern komponieren zu dürfen und zu singen, sondern haben tatsächlich sich auch mit Leuten angelegt. Also es gibt so ein paar Storys von Nonnen, die offenbar auch für ihre Zeit avantgardistisch komponiert haben, wo dann irgendwelche Erzbischöfe gesagt haben, so, kannst du das mal lassen irgendwie? Weil wir wollen eigentlich so Kirchenmusik machen wie vor 500 Jahren, sonst verbrennen wir eure Melodien und ihr kriegt richtig Ärger. Also sowas hat es auch gegeben. Und wenn sowas überhaupt nach außen dringt, und wir wissen, also Klostermauern sind ja auch dazu da, oder überhaupt die Mauern katholischer, vor allem katholischer Gotteshäuser, sind ja vor allem dazu da, gewisse Dinge zu verbergen, die menschlich total weit unten sind, ja. Wenn sowas nach außen dringt, dann muss das wirklich ein großes Ding gewesen sein, was da passiert ist. Margherita Cozzolani hat sich mit dem Erzbischof Litter angelegt und es gab einen richtigen Beef und also bis hin zu einem Prozess, wo sie sich rechtfertigen musste. Ja. Also da muss irgendwas gewesen sein, was ich dann eigentlich gerne verfilmt haben würde, auch um so
Das
eine
meine
Bild,
ich, ja, Serie.
um den Rest von Spekulationen dann so AutorInnen zu überlassen, diesem Writers Room halt eine geile Serie draus machen.
Genau,
Ich glaube, der
genau.
ganze Buch könnte man gut eine Serie draus machen. Also die Nonnen, glaube ich, haben gute Stories und dann muss ich an Nia Lockwood denken, die ein Klavier verbrannt hat. Ist viel drin, was man zu einer Serie machen könnte. So ein brennendes Klavier wird sogar auf Netflix laufen wahrscheinlich.
Piano Burning heißt das Stück von 1968 von Anya Lockwood, dann kann man sich es auch da angucken. Also wie dieses Klavier da innerhalb von 30 Minuten dann in Flammen aufgeht. Man muss es dazu sagen, so Triggerwarnung, es ist ein Klavier, das schon sehr kaputt sein muss. Ne? So, man nimmt jetzt keinen neuen Steinway für 240.000
Nee,
Euro.
das Holz muss ja auch trocken sein. Du hast es schön beschrieben in deinem Buch, so das Knistern, also dass das
Es ist ein
richtig so
Stück,
wie
es
so ein
ist ein
Musikkritiker wunderbar beschrieben, wie das Stück so
Ja, es ist ein
verläuft.
Stück Musik, was einen Verlauf hat, einen dramaturgischen Verlauf. Man muss es erst so ein paar Brandherde setzen, ja. Man muss ja auch bei einer normalen Sinfonie erstmal vielleicht einen Streicherteppich oder bei Mahlers Dritter muss eine Posaune so das Wort ergreifen über so einem Streicherteppich. Es muss ja irgendwo anfangen mit Material und Anya Lockwood setzt dann halt diese Brandherde und dann skippt man 20 Minuten in diesem YouTube-Video und 20 Minuten später brennen halt echt schon die Tassen und so, ne? Und irgendwie Sachen fallen auch so runter. Total spannend. Sehr schönes Stück. übrigens auch ein häufiger Sachverhalt, so, ja, für eine Frau gar nicht schlecht oder so, ne? Also total sexistisch, ja. Das müssen sich heute einige verkneifen, aber vielleicht reden wir drüber. Es gibt ganz viele Kollegen, die genauso noch denken und das hinter den Kulissen auch sagen. Ne?
Kollegen Musikkritiker oder Kollegen Intendanten?
Beides. Aber auch Interpreten, auch Professoren von deutschen Musikhochschulen, die sagen, ach komm, Arno, wirklich Komponistinnen, komm.
Können die das?
Lass mal wieder Locker-Room-Talk machen. So. Ich so, nee, habe ich schon seit 20 Jahren keinen Bock mehr drauf. Und wir sollten uns vielleicht auch nicht mehr sehen irgendwie.
Ja, richtig, richtig.
Ja, das gibt es immer noch. Es gibt ja auch Anti-Asiatismus an deutschen Musikhochschulen. Vielleicht irgendwann ein anderes Thema. Ja? Die asiatischen Studierenden, die werden einfach geschämt. Es gibt so viele Sachen noch, die wir in unserem klassischen Umfeld alle sehr gerne ausblenden, weil wir lieber einen Brahms-Zyklus machen.
Denn das ist wirklich, nicht nur in der klassischen Welt natürlich, aber wir sprechen über alle. Was ist der Angst? Was ist auch in Deutschland heutzutage mit dieser großen Welle von Antisemitismus, natürlich alle haben Angst, oh, die kommen und machen. Und ich denke, okay, wer sind die? Meinen sie die Weiße? Meinen die die wenige Weiße? Wer sind die? Und was nehmen die von uns und wer sind wir? Dass die Angst, dass die weiße Männer die Macht verlieren. Und es ist egal, ob wir LGBTQ, ob wir People of Color, ob wir Frauen sind, dass wir immer noch damit konfrontieren, weil auf eine Weise geht das immer zurück zu diesem Kern. Das weiße Männer möchte die Welt herrschen.
Wir haben das Pudelskern gefunden.
Naja, aber will man zu Hause frustriert als alter weißer Mann in seiner Wohnung sitzen oder will man einfach bei seinen NachbarInnen klingeln, irgendwie eine Flasche Wein aufmachen oder vielleicht trinken die ja keinen Alkohol, dann trinkt man Tee Apfelsaft? Oder so. Ja. Ja. Und also will man ein schönes Leben haben oder ein Kackleben?
Ja. Ja.
Also will man sich öffnen? Man muss ja nicht irgendwie dann die Tradition von den anderen übernehmen, aber die kennenzulernen. Und es ist einfach dieses typische, ich verkrieche mich zu Hause, bin frustriert, schlecht drauf. Und richte mich aber so in diesem Hotelabgrund irgendwie ein, dass ich schon wieder toll finde. Und dann finde ich halt auch noch andere A-Löcher irgendwie, die genauso denken, die auch Angst vom Fremden haben und so.
Dann sind wir zurück zu der Mauer vor dem Kloster. Ja. Except now it's a bubble.
Genau.
Und ich glaube, das ist, was Musik hat. Und das ist etwas, das uns verbindet. Ich freue mich über dieses Buch so sehr, weil man kann, weißt du, das ist ein super Weihnachtsgeschenk, as if I'm your marketing person. wirklich, man kann es, weißt du, jeden Tag so per Zufall öffnen. Und wer habe ich heute? Maria Bach. Und guck mal, I love Deutschland, diese Strings, das haben wir nicht in Amerika. Man kriegt ein Lesezeichen auch da in den Gelb. Oh, more Arno, das ist
Lesezeichen
schick.
Ist
What a lovely Geschenk for everybody, for uns alle.
Das ist super.
That's who you wrote it for. Du hast das geschrieben für mich und für uns alle.
Wir hatten jetzt eben die Frage, wer liest dieses Buch? Und ich kann mir das so vorstellen, Intendant geht zur Dramaturgie. Wir müssen jetzt in jedem Programm eine Komponistin, das macht man jetzt so. Das ist wahrscheinlich nicht so dein Wunsch, dass so damit umgegangen wird, vielleicht doch. Aber was würdest du dir wünschen? Du hast ja schon eine Lanze gebrochen für eine Feier des Unbekannten und Unerhörten eigentlich. Was damit in dieser Hinsicht passiert, also dass es vielleicht so ein bisschen von diesem Müssen zum Dürfen sich verschiebt.
Ja, es ist eben ein Angebot. Es ist so, da sind 250 drinne, die gibt es. Es gibt übrigens auch nicht 250 Musikbeschreibungen, sondern nur 248, weil es zwei Komponistinnen da drinne gibt, von denen es keine einzige Aufnahme gibt. Aber es gibt das Notmaterial, kann man bestellen, aber es gibt keine einzige Aufnahme. Spiel das doch mal ein irgendwie. Vielleicht kommt hier dann ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit so entgegen, ist ja auch ganz cool. Wobei ich mir schon wünsche, also wenn ein Intendant in einem Raum des Dramaturgen, der Dramaturgen kommt und sagt, pass auf, wir machen das jetzt, wie beim Deutschen Symphonieorchester Berlin geschehen, wo in jedem selbst Kammerkonzert von Leuten aus dem Orchester wird immer mindestens eine Komponistin gespielt. Das ist schon cool. Hat mit Frauenquote nichts zu tun, sondern mit Entdecken, mit coole Konzerte gestalten. Weil wie gesagt, einen Brahms-Zyklus haben wir schon irgendwie. Alle Beethoven-Sinfonien, tolle Idee irgendwie, ja. Brauchen wir unbedingt, ja. Wobei es natürlich auch so Ensembles gibt, die sowas dann auch ganz toll und entdeckerisch machen. So. Aber allein Musik aufs Programm zu setzen und auch den Mut zu haben, wobei wenn man subventioniert ist, mit Mut finde ich das immer gar nicht, hat das gar nicht so viel zu tun, sondern damit einen gewissen Anspruch Aber es hat halt nichts vielleicht mit der nächsten Intendanz, die danach kommt, die noch größer und noch toller und noch besser bezahlt ist, zu tun, sondern darum, dem Publikum sowas in Anführungsstrichen, es ist ja keine Zumutung, zuzumuten im Sinne von, wir nehmen euch mit und wenn es euch nicht gefällt, dann sagt uns das in einem okayen Ton und vielleicht kommt dann so etwas zustande wie eine tatsächliche Diskussion, die eben nicht so abläuft wie auf Social Media, wo die Leute nur so rumstänkern und wieder mal ihren Frust so allmannmäßig rausblasen. Weil, also ich möchte mit solchen Leuten wenig zu tun haben, sage ich ganz ehrlich. Ich möchte mit Leuten wie euch diskutieren und dann auch am besten Musik hören und dann drüber sprechen, so was da denn jetzt gerade abgeht. Also Musik ist ein Diskussionsanlass und dieses Buch auch. Und ich überschlage mich da manchmal auch in irgendwelchen Metaphern oder Ideen, was jetzt während dieser Musik, also was die Musik für eine Geschichte erzählt. Es ist auch nur ein Provokationsanlass zu sagen, irgendwie, ja, dann schreib du doch deine Geschichte auf und dann unterhalten wir uns drüber, irgendwie, was du daraus gehört hast. Und ich akzeptiere deine Meinung auch total, wenn sie gut begründet ist und du vielleicht meine oder du zeigst mir, was daran irgendwie ziemlich bullshittig ist, was ich geschrieben habe. Kommt auch vor. Finde ich aber auch, hat doch mit Auslieferung zu tun. Ne? Also man entblößt sich ja quasi manchmal, also künstlerisch und sagt irgendwie, ja, das habe ich heute gemacht oder das ist mir eingefallen oder heute bin ich so ein bisschen rebellisch drauf und möchte irgendwie ein paar Leute ärgern oder so. Aber nur, damit sie aufwachen und aus ihrem Trott herauskommen, was ich manchmal auch brauche, ne? So morgens Kaffee zum Beispiel. So.
Ich denke, ich hoffe, dass viele Frauen, dass viele MusikerInnen und KollegInnen das lesen. Zu eins, das Gefühl, wir sind nicht allein, dass the struggle is real, weil wir haben das, es ist nicht alles, ich bin sehr froh, dass ich meinen Beruf machen darf, aber es ist nicht ohne, you know. Und ich denke auch, dass das ein Plädoyer ist für Bildung, für Musikbildung, für Kultur in die Schulen, weil ich finde, wir haben so ein Bildungsproblem und das ist ganz klar, und was es ist mit Lehrerinnen, Lehrermangel, Lehrerinnenmangel und ich kenne so viele Leute, die jetzt quer einsteigen, die kommen aus meiner Branche und ich denke, ich würde nie hier mit euch sitzen auf einem Podcast und sprich über klassische Musik, wenn ich nicht in Brockton, Massachusetts, was nicht ein reicher Staat ist, wahnsinnig Lehrerinnen und Lehrer gehabt hat, dass ich dürfte Musik Kurse nehmen, dass ich dürfte singen lernen, dass ich dürfte einen Chor spielen, dass ich dürfte, we had a musical, where we had ein Theater mit 1200 Sitzplätzen und am Ende des Jahres ein Musical mit 250 PerformerInnen, inklusive the cheerleaders and the Footballspieler. We would never have known each other, außer dieser Ding. Wir haben ein Theaterprogramm, Jugendtheater, Jugendmusizieren. Alle diese Dinge, es ist so wichtig. Das hat mein Leben verändert. Und Musik hat mein Leben verändert. Musik machen mit anderen Menschen hat mein Leben verändert. In so einem positiven Weg. Und ich denke, you know, wir müssen investieren in die Zukunft unserer Kids und besonders durch Kultur und Sport. Wenn wir diese Programme, ich bin so on fire für das im Moment, weil ich finde, you gotta get kids, okay, the computer is immer da, aber einfach diese in einen Raum zusammen singen, in einen Raum zusammen sein und musizieren, das ist es, diesen Moment zu finden, das echt ist.
Für den Bildungsbereich ist es total spannend, denn es gibt ja viele Orchester, die so Musikvermittlung machen, die so Kinderkonzerte machen. Und ich finde, also Beethovens Fünfte immer noch eine tolle Sinfonie, ein bisschen abgehört. Meistens sind es dann so sehr bekannte Sachen wie Beethovens Fünfte, die in so Kinderkonzerten thematisiert werden. Und also warum nicht jetzt da mal oder auch im Musikunterricht an den Schulen die Geschichten auch von Komponistinnen erzählen? Weil genau. Damit hat man auch noch Sozialgeschichte und ja. So mit drin oder reale Geschichte. Was ist mit deren Musik passiert und wie klingt die? Und in der Musikwissenschaft, die ich manchmal so bashe, gibt es ganz tolle Entwicklungen. Also es hat jetzt vor ein paar Monaten ein Buch gegeben, also wo jemand, eine Autorin, Frau Unselt, Melanie Unselt heißt die, glaube ich, die Geschichte der Klassik nochmal erzählt. Und jedes zweite Werk, was sie so als Beispiel für irgendwas Bestimmtes nimmt, ist von einer Frau. Und das das muss sie gar nicht rechtfertigen, das baut sie einfach so ein und sagt ja auch gar nicht irgendwie, dass das ein tausendmal damals gespieltes Meisterinnenwerk ist, was nicht stimmen kann, weil es marginalisiert wurde. Aber sie nimmt es als Beispiel für eine besondere musikalische Figur, für Themenentwicklung oder so und nimmt dann einfach das. Und das ist auch eine Art von Diversifikation, die ich als spannend erlebe. Also ich lese dann auch dieses Buch halt als Musikwissenschafts-Nerd irgendwie ganz anders, weil ich dabei so aufwache und denke, ja cool, guck mal, die hat das auch gemacht zu der 1876, irgendwie hat die das gemacht. Ne? Und nur weil es eine Frau ist, irgendwie, ist es ja nicht so frauenquotig, ne? So, es ist ja nicht aufoktroyiert, sondern es ist entdeckt.
Das ist bestimmt also, selbstverständlich lässt sich.
Genau, es ist ganz selbstverständlich. Also wie Sachen gesellschaftlich dann auch ganz selbstverständlich werden und wir uns in Berlin nicht mehr erschrecken oder wenn sich zwei Männer im Bus, irgendwie im Doppeldeckerbus oben küssen oder so, sondern denken, oh cool, guck mal, die sind voll verliebt, süß. Und Gedanke beendet. So.
Ja. Du hast eben erwähnt, sich zur Disposition stellen mit so einem Text, das machst du ja eigentlich seit Beginn an, dass du sehr persönlich in deinen Programmen bist und von dir erzählst. Ist das vielleicht irgendwie auch so eine Art grundlegender Faktor, dass das wichtig ist, sich selber da rauszustellen, wenn man will, dass was passiert auf
der
Bühne?
Ich glaube, das ist die Amerikanerin in mir. You know, wir Amerikaner, niemand kommt aus Amerika. Wir sind nach Amerika gegangen oder unsere Vorväter und Vormuttern freiwillig oder nicht in dieses Land gekommen, das nicht unser Land ist. Das ist die Traumata von Amerika, ja, die Eroberung von diesem Land, das nicht unsere ist, und dann die Sklaverei auch dazu, dass wir überhaupt nicht aufarbeitet hat. Man sieht das in der neuen Scorsese-Film zum Beispiel oder unsere Politik. Eine Ding, das wir machen sehr gut, ist Storytelling. Diese Oral Tradition, dieses Mundwerk haben wir. Und das ist in Bluesmusik, das ist in Stand-Up-Comedy, war eigentlich ein sehr jüdischer, in der Nachkriegszeit, if we think of Lenny Bruce oder Woody Allen, die ganze Singer-Songwriter, Dylan ist das beste Beispiel dafür, bis zum Hip-Hop, ist alles, ich erzähle dir meine Geschichte, and maybe you'll find yourself, vielleicht findest du auch da drin. We talk about ourselves. Wir sind immer autobiografisch irgendwie. Und ich glaube, das ist etwas, ich habe immer gedacht, ich sage einfach die Wahrheit. Ich sage die Wahrheit über mein Leben hier als, und ich bin hier gekommen, Gott, ich denke über die Leute, die hier gekommen jetzt. Ich erinnere, wie es war, ohne die Sprache, man kommt irgendwie zufällig. Aber ich bin freiwillig gekommen. Ich bin nur weg von Ronald Reagan und ein paar crazy Ex-Boyfriends gekommen. Ja, so. Das war meine Flucht. Aber so, dass ich hoffe, dass ich ein bisschen Hoffnung geben kann, Verständnis geben kann. Wir sind alle hier, besonders hier in Berlin. Es gibt so viele verschiedene Leute mit so vielen verschiedenen Geschichten. Und ist das nicht wunderbar? Das ist, was jeder Comedian sagt. Das fühlst du auch nicht manchmal so? Und das ist, ich glaube, auch in Musik so ein Ding, wenn man harmonisiert mit jemandem. Ich habe das mit Rainer Bielefeld früher, mein damaliger Pianist aus Hamburg, gehabt hat. Oder auch jetzt mit Marian Lux sehr. Wir singen zusammen and then you hit a harmony and man denkt, okay, das ist das geilste Gefühl überhaupt. Und ich fühle mich verstanden. Und ist das nicht ein, heutzutage, ist das nicht ein schönes Gefühl, dass man wird, oh ja, yeah, genau. Und manchmal, ich liebe das so sehr in Comedians, in meine Kolleginnen oder in Musiker, wo man hört, jemand spielt etwas in einem bestimmten Weg. Ich habe das mit meinem wunderbaren Kollege Christoph Heinrich, ein wunderbarer Bassbariton, der an Theater Bremen ist. Er singt Hello Dolly zu mir. Es gibt am Ende, er muss zu mir singen. Und dann darf ich mit ihm, und er hat dieser klassische Bassbariton, wo ich denke, oh je, ne? Es ist so schön. Und ich darf mit ihm harmonisieren am Ende. Und ich denke, wow, thank you Jerry Herman, der Komponist, für das. Thank you Christoph, dass du das, thank you Theater Bremen, dass ich darf das singen. Thank you bei jeder Vernunft. Thank you Deutschland, dass ich hier bin. Und alle diese Gefühle von, okay, hit the sea, okay, ich bin hier, okay, mein ganzes Leben ist in diesem Moment da. Und das ist der Kraft der Musik. Das ist der unglaubliche Vergnügen und Sinnlichkeit von diesem Beruf. Und das macht eine große Freude. Und ich möchte so viel Freude verbreiten, als ich kann, weil wir brauchen das alle. Es ist, you know, das brauchen wir immer, oder?
This moment lasts forevermore. Tonight, tonight, eternity's an open door. Don't ever stop doing the things you do. Don't go. In every breath I take, I'm breathing. Together to the end of time. From now on, only you and I. We're going up, 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 up. Euphoria, an everlasting piece of art, a beating love within my heart. We're going. Everything's allowed and love comes first. Together forever and ever, we're heading to infinity. We're higher and higher and higher, we're reaching for divinity.
Häufig kommt man ja am Ende von tiefsinnigen Gesprächen auf zwei Probleme. Erstens, Kapitalismus ist irgendwie scheiße. Und zweitens, wir haben ein Bildungsproblem. Ne?
Ja.
Und es ist, manchmal ist das so fast traurig, dass man immer auf diese zwei Sachen rauskommt. Und dann bleibt das so stehen und, man findet es dann auch irgendwie unangenehm, weil es so super allgemein ist und man sich auch nicht so groß machen will, dass man denkt, so ja, wir haben heute echt mal die Welt erklärt hier. Aber es, dann stimmt es halt dann doch wieder und dann überlegt man, was jede so für in seinem Alltag, in seinem Berufsfeld dafür oder dagegen oder das Ignorierenden macht.
Und ich finde Neugier, ich würde das einfach erweitern, weil ich stimme dir total zu und wir haben über Bildung gesprochen. Ich glaube, das ist ein bestimmter, wenn ich denke Neugier, sei neugierig auf andere Menschen, auf deren Geschichten und hör die zu. Einfach nicht in the Internet, in real life, so im Echt.
Ja.
Probier Leute zu treffen, geh ins Theater. Wir waren alle so als Lockdown, oh, wir können nirgendwo gehen. Geh draußen. Ja, wir merken alle, es ist dunkel, jetzt wir sitzen vor dem Fernseher, bla bla. Okay, dann hinterfrag das ein bisschen und sagen, oh, warum sollte ich denn nur, es muss nicht jeden Abend sein, es ist wie Dieting, have a cheat day. So, yeah, have a day where you binge watch, okay, good. And then have einen Tag, probier vielleicht einmal in die Woche etwas live zu sehen. Und es ist nicht, wirklich nicht eine Frage von Geld, es gibt viele, viele Dinge. Guck mal, was los ist, was angeboten wird. Einfach so Dinge live zu erleben, Menschen live zu erleben, komm in Gespräch mit Menschen. Wir wissen alle, dass wir haben entweder eine Lehrerinnen oder einen Lehrer, ein Kollege, der wir getroffen haben. Man ist verliebt mit jemand. In einem Moment. That's what Jerry Herman says in Hello Dolly. Es muss nur ein Moment sein. And it's not a schlechter Moment. We're so used to, okay, 11. September, Brexit, Trump-Wahl, so scheiße 7. Oktober. Ah. Aber es gibt auch Momente, die etwas Gutes machen kann. Und die müssen wir suchen und die müssen wir auch kreieren. Ende.
Das war des Pudels Kern mit Gail Tufts und Arno Lücker. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse. Die Partner von des Pudels Kern sind das Mozartfest Würzburg, die Staatsoper Hannover, die Kunstfestspiele Herrenhausen, das Ensemble Modern, das Brucknerjahr 2024 und das Musikkollegium Winterthur. Koproduktionspartner ist WDR 3, das Kulturradio. Wir danken auch sehr herzlich der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL.
Wir sind jetzt mitten in der dritten Staffel und alle bisherigen Folgen von Des Pudels Kern könnt ihr auf Spotify, Apple Music, YouTube oder auf despudelskern.de hören. In der nächsten Folge sprechen wir mit der Performance-Philosophin Alice Legay und dem Dirigenten Sylvain Cambrelin. Wenn ihr Gedanken oder Fragen habt zur Folge oder Vorschläge, wer unbedingt mal bei uns zu Gast sein sollte, schreibt uns gerne über Social Media oder an hallo@despudelskern.de.